Ich freue mich, meinen heutigen Gast Julian Warner begrüßen zu dürfen. Ich grüße Sie. Wir sind ganz offiziell hier. Ich bin Frau Sonnenberg und Sie sind Herr Warner.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Sehr schön. Da freue ich mich. Da fühle ich mich hier gerade sehr, sehr wohl. Herr Warner, ich habe es gerade gesagt. Einführend, Sie sind Kurator, Autor, Performer, Musiker, Dozent. Gibt es eine Fähigkeit, die Sie für alle Ihre Berufsfelder gleichsam benötigen?
Ja, kommunizieren und vermitteln. Also mit Menschen arbeiten. Ich glaube, das ist der verbindende Bogen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Nina Faiwa-Sonnenberg im Gespräch mit
Julian Warner, Leiter des Brecht-Festivals.
Das Brecht-Festival in Augsburg steht jetzt vor der Tür. Es findet jedes Jahr statt, für alle, die es noch nicht erfahren haben. Und Sie, Herr Warner, kuratieren es zum dritten Mal und letzten Mal. Man muss sagen, das war ausgemacht. Man hat Sie nicht rausgeworfen.
Man hat mich nicht rausgeworfen, ja.
Das ist schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Mit was für Gefühlen stehen Sie jetzt Ihrer letzten Ausgabe gegenüber?
Gemischten Gefühlen. Also zum einen freue ich mich einfach auf diesen letzten Höhepunkt. Also da sind so ein paar Formate dabei, so, die wirklich für mich so den Abschluss bilden. Und zum anderen merke ich auch, wie ich innerlich Abschied nehme und wie ich auch traurig werde, so nicht mehr auf diese Weise mit Augsburg in Verbindung stehen zu dürfen.
Mit Brecht sind Sie froh, jetzt erstmal los, jetzt mal nie wieder was anderes von ihm, sind Sie durch?
Naja, also gestern Abend fing mein Sohn an, mit Lego zu spielen und meinte, diese Figur heißt Herr Keinname. Also wie Herr Keuner. Und dann dachte ich so, okay, gut. Also
es ist durch.
Es ist durch.
Es muss was Neues kommen. Sie haben ja gerade gesagt, Augsburg, die Stadt verlassen Sie vielleicht auch mit einem gewissen Schmerz. In den letzten 3 Jahren, ist es denn wirklich so, meine romantische Vorstellung, man kommt da rein als Kurator oder Kuratorin und dann lernt man die Stadt kennen und die Menschen und dann entsteht so eine Verbindung? Stimmt das wirklich?
Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich kann jetzt nicht für den ganzen Berufsstand sprechen, aber ich bin ja angetreten, damit zu sagen, Brecht ist eine methodische Frage und wir ersetzen den Autoren Brecht mit der Stadtbevölkerung, mit der Breite der Gesellschaft. Egal, ob die Bertolt Brecht kennen oder nicht. Und so bin ich da dran gegangen. Deswegen habe ich die Stadtbevölkerung und die Viertel und die vielen Menschen da sehr ernst genommen. Also vom 12-Jährigen, der mich auf der Straße anspricht, bis zum Brecht-Kreisleiter. Also das war für mich immer eine Ebene.
Also wenn Sie jetzt durch die Straßen gehen, dann sagen Julian, oh, Herr Warner, schön, dass Sie hier sind. Ist eine Prominenz jetzt da? Sind Sie prominent in Augsburg, wollen wir wissen.
Das müssen Sie die Augsburgerinnen und Augsburger fragen. Ich würde es andersrum sagen, also wenn ich die Ulmer Straße dort lang gehe und da sind sehr viele Barbershops und da wird mir immer zugewunken aus den Barbershops, aber immer eigentlich, glaube ich, mit der Maßgabe, ich soll doch reinkommen und mich endlich mal sozusagen frisieren lassen.
Ordentlich frisieren, auch das in Augsburg ein wichtiges Thema. Sie sind ja, es ist ja Ihr Beruf, ja, und Ihr erstes Mal, dass Sie Kurator waren. Sie waren bei zum Beispiel am Monsunturm in Frankfurt, in den Sophienseen in Berlin, Theaterfestival Spielberg und. Was reizt Sie denn am Kuratieren?
Ja, das mit Menschen arbeiten. Also ich habe das Kuratieren immer so verstanden, wie kann ich eine Verbindung aufbauen zwischen internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die so avantgardistisch arbeiten. Und ich, also meine Mutter hasst es, wenn ich das sage, und meiner Mutter, die steht jetzt stellvertretend für Menschen, die auf eine Art Kultur interessiert sind, aber sich vielleicht von einem Festival mit dem Thema nicht angesprochen fühlen. So. Und ganz ehrlich, da bin ich so ganz plump, naiv, romantisch, also den Festakt zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht im Hochzeitssaal der alevitischen Gemeinde in Lechhausen zu veranstalten, so, das macht mir immer noch Glücksgefühle, so darüber nachzudenken. Und mir geht's halt darum, nicht von oben herab zu sagen, so jetzt bringe ich dir was bei, sondern irgendwie die Leute zu empowern und zu sagen, so hey, du, egal was du machst, ob du ein Skater bist, ob du Taekwondo machst, ob du einfach nur abhängst am Drei-Auen-Platz, so, du bringst was mit und das ist wertvoll. Und ja, das ist meine Art des Kuratierens.
Ich muss nochmal bei Ihrer Mutter einhaken. Da kommen wir später nochmal weiterhin zurück. Aber Ihre Mutter ist doch Jazzsängerin.
Ja, genau.
Also Sie als Nicht-Kulturelle zu bezeichnen, ich wäre da auch sauer als Mutter. Ich sage Ihnen, wie es ist. Kommen wir später zu Ihrer Mutter, würde ich sagen.
Kommen wir später
zu Ihrer Mutter, weil wir haben ja hier ein ganz Riesenpaket mit Ihnen. Sie stehen ja, oder Sie standen zumindest auch als Performer selbst auf der Bühne. Mhm. Was hat Sie denn da von der Bühne vertrieben? Nach hinten, als Kurator.
Ja, vielleicht auch das Wissen, dass die Macht in der Excel-Tabelle liegt.
Haben Sie davon T-Shirts drucken lassen? Guter Spruch.
Ist ein guter Spruch, ja. Oder?
Also keine Lust mehr vorne zu stehen, sondern Sie wollten bestimmen, wer vorne steht.
Ich mache unglaublich gerne Kunst. Ich stehe sehr gerne auf der Bühne. Aber ich finde es auch toll, anderen Leuten etwas zu ermöglichen. Und ganz ehrlich, bei meiner Form des Kuratierens geht es halt darum, mit anderen Künstlern gemeinsam die Menschen auf die Bühne zu bringen. Also, ne, also in allen Formaten, die wir entwickelt haben, ob das Wrestling war, ob das ein Festakt, eine Parade oder jetzt ein Tanzmarathon, geht es darum, Augsburgerinnen und Augsburger auf die Bühne zu setzen. Und das ist, ja, das ist einfach auch Teil meiner Praxis.
Und es ist natürlich auch ein umgedrehtes Machtverhältnis, ne, wenn Sie bestimmen dürfen. Also als Kurator können Sie ja entscheiden, meistens im besten Fall, was zu tun ist.
Mein Anwalt sagt mir immer, ich bin für die Stadt Augsburg wie ein Porträtmaler für den Großindustriellen. Ja, so. Die Stadt Augsburg könnte das Porträt auch blöd finden, aber im Grunde genommen wollen sie meinen Stil. Und ich bin ein Auftragsnehmer.
Ja, ist Ihr Anwalt auch Ihr Therapeut in dem Fall? Oder das finde ich, dass ich so viel, worüber mit Ihnen reden möchte, komme ich schon ins Stottern letztendlich. Sie sind ja selbst auch Musiker, ne?
Mhm.
Fela Kuti, so ist Ihr musikalisches Projekt. Wie kam es dazu?
Ich wusste, ich werde Vater und dachte mir, bevor ich Vater werde, möchte ich noch ein Musikalbum machen.
Genau. Das ist meistens so. Jeder hat da seine Krise. Mein Gast heute hier bei 1:1 der Talk auf Bayern 2, Kurator, Performer, Musiker Julian Warner. Herr Warner, Ihre Mutter, über die wir schon reden dürfen, die kommt heute noch sehr oft vor, die hat Wurzeln in Jamaika, Ihr Vater in Malaysia und beide waren britische Soldaten in Deutschland, also hier stationiert. Sie haben mal gesagt, als ich 1985 in Deutschland zur Welt kam, war ich ein Ausländer. 2005 wurde ich zum Mitbürger mit Migrationshintergrund, 2010 dann postmigrantisch, 2012 schwarz, jetzt bin ich BIPOC. Haben Sie sich mit einer der Bezeichnungen jemals wohlgefühlt?
Nee, aber ich habe sie auch immer strategisch genutzt, wie viele andere Menschen, glaube ich, auch. Und ja, für mich gehört es dazu, nicht zu wissen, wer ich bin. Und ich finde so dieses Nicht-Wissen, wer man ist oder dann immer wieder anders angerufen zu werden, also als jemand anderes bezeichnet zu werden und nichts passt so wirklich. Irgendwann beginnt man damit zu leben und irgendwann ist das dann auch die Kraft, aus der man dann halt schöpft. Und ich sag mal so, es gibt jetzt nicht so dieses Ding, dass ich sagen kann, hey, meine Eltern kommen aus der Türkei und da fahren wir hier irgendwie zweimal im Jahr irgendwie hin und ne, ich spreche Deutsch, ich spreche Türkisch, sondern bei mir ist das so viel verworrener und das führt auch zu Krisen, ja, aber in der Zeit, in der wir leben, muss ich sagen, bin ich ganz froh darum, ein professionell heimatloser Mensch zu sein, ja, der aber sehr gerne hier in München-Giesing lebt.
Aber froh deshalb, weil Sie nichts zu verlieren haben, wenn Sie sich keiner Heimat zugehörig fühlen? Also keine Heimat zu verlieren?
Na, ich muss nicht darauf bestehen, dass jemand irgendwie weiß, dass ich schwarz bin oder dass jemand weiß, dass ich indischstämmig bin oder dass jemand weiß, dass meine Mutter eine halbe Jüdin ist oder so. Also, ne, so, also das habe ich situativ eingesetzt, ja, so. Aber es ist nicht, wer ich bin, ja, sondern das, was Sie vorhin gesagt haben, was ich tue, wie ich mit Menschen arbeite, wie ich versuche, meine Kunst zu machen, versuche, ein Festival zu öffnen. Das ist, wer ich bin. Diese ganzen Bezeichnungen, das sind halt Umwege und manchmal helfen sie, Sachen zu öffnen und manchmal stehen sie uns aber auch im Wege.
Jetzt sprechen Sie ja als erwachsener Mann mit einem riesen Erfahrungsschatz, auch was das betrifft. Wie war denn Ihre Kindheit? Ich denke, da ist ja Identität, gerade auch in der Pubertät oder die Suche danach, was ganz Wichtiges erstmal oder was, ja, was einfach kommt.
Ja, total. Also ich könnte Ihnen jetzt...
Wir haben Zeit, ne? Wir haben Zeit. Lassen Sie raus. Viele Beispiele.
Ja, Mai, ich habe da... Ne, Sie müssen sich vorstellen, ich war in der Grundschule und wie erklären Sie das dann einem anderen Grundschüler? Ne? So bei denen zu Hause wird Englisch gesprochen. Irgendwie die Mutter ist irgendwie hellhäutiger als er. Der Vater ist so ein bisschen dunkelhäutiger. Der Vater sieht aber definitiv aus wie ein Inder. Die Mutter weiß man irgendwie nicht. Dann ist sie Jazzsängerin. Also es ist so, ne, so alles so durcheinander. Ja, und ich habe dann so richtig unverschämt damit gespielt. Also ich habe dann irgendwie, ich weiß noch, in der Grundschule habe ich irgendwann behauptet, meine Großmutter wäre mit den Inkas verwandt. Und ich weiß noch, wie ich dann, wir hatten irgendwann mal, ich weiß nicht warum, hat mir so einen westafrikanischen Hut irgendwie zu Hause. Und dann habe ich den mal angezogen, da war ich so 12 oder so. Und zum Treffen mit meinen anderen Kumpels und so. Und da behauptet, das ist ein afrikanischer Feiertag. Und da tragen wir immer diesen Hut. Also mein Umgang war immer ein spielerischer damit, einfach weil sonst wäre man ja wahnsinnig geworden. Ja.
Also schon von damals ja performativ mit Problemen umgegangen, so wie das zumindest klingt.
Ja, aber vielleicht sozusagen für mich so eine Situation, die das für mich so auf den Punkt gebracht hat, war, ich lief hier, da war ich schon hier in München, habe in der Favoritbar gearbeitet und habe im Glockenbach gewohnt und bin dann immer so über, für die Münchner, über den Sendlinger Torplatz sozusagen gegangen, wurde da jahrelang nahezu jeden Abend von der Polizei kontrolliert, weil das ein sogenannter gefährlicher Ort ist und da können die sozusagen anlasslos kontrollieren und kommen sozusagen aus der Kontrolle raus und sehe so, wie Leute auf der anderen Seite mir so Sachen zurufen, also keine Polizisten, sondern so Zivilisten, sag ich mal. Und am Anfang ruft er so, hey, du scheiß Asylant, bla bla bla. Und ich weiß, ich habe mich gar nicht angesprochen gefühlt, ja, bin so weiter die Pestalozzi-Straße gegangen. Und erst als er dann gesagt hat, hey Bob Marley, ich komme gleich rüber und hau dir eine rein.
Dann haben sie verstanden,
dann habe ich verstanden und dann bin ich gelaufen. So. Ja. Und das war so der Moment, wo ich dann auch so gemerkt habe, so, ey, es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die jetzt sozusagen Asylbewerber sind, die Geflüchtete sind und mir. Ne? Es gibt aber auch einen Unterschied zwischen Leuten wie mir, die hier bürgerlich aufgewachsen sind und diesen Hintergrund nicht haben. Ne? Aber vielleicht, um die Geschichte abzurunden, am nächsten Tag gehe ich auf die Straße und sehe die beiden Leute, die mir da das zugerufen haben, und bettelnd auf der Straße. So. Und das gehört dann auch zur Komplexität dieser Welt.
Komplexität, das Stichwort. Haben Sie denn von den verschiedenen Kulturen Ihrer Eltern dann daheim auch noch viel mitbekommen? Also war das dann auch ein großes kulturelles, ja, manche nennen es Durcheinander, ich würde es als Bereicherung bezeichnen?
Ja, definitiv. Also mal so ganz blöd zu vermitteln zwischen einer stolzen Jamaikanerin und irgendwie so Indern aus Malaysia, das ist eine Spanne. Nicht nur eine kulinarische Spanne.
Ja. Ich merke schon, was Sie meinen, gut kommunizieren und mit Menschen arbeiten, wo dieses Talent her ist.
Ja, genau. Und gleichzeitig aber halt in diesem kleinen Ort am Niederrhein aufzuwachsen, also so einer Kleinstadt, ne, und dort eingebunden zu sein, das ist mir halt unglaublich wichtig. Und das ist vielleicht auch die Art, wie ich kuratiere. Ich möchte eingebunden sein. Ich möchte verbunden sein mit den Menschen.
Ihre Mutter hat sie auch ganz oft mit zu ihren Konzerten genommen.
Ja, genau. Also der Legende nach, auch hochschwanger hat sie gesungen. Ja, und als ich frisch auf der Welt war, dann wurde ich in den Pausen dann gesäugt. Ja, genau.
Das heißt aber, weiter ging es nicht dann. Also sie sind nicht als sechsjähriger Maul
doch,
mit
doch.
Auch noch.
Ja, genau. Also ich weiß noch, mein Musiklehrer auf dem Gymnasium dann, der meinte, ich habe eine sehr verzerrte Wahrnehmung der Welt, denn in meinen Erzählungen wäre Jazz die dominante Musik in Deutschland. Aber es ist halt wahr, ne? Weil ich halt jedes Wochenende irgendwo auf irgendeinem Jazzkonzert irgendwie war und dann denken sie irgendwann ja wirklich so, es sind alles Jatzer hier.
Verstehe. Völlig geschockt, dass die Popmusik so viel Raum eingenommen hat irgendwann mal, bis heute noch. Ihr Vater war in der IT-Branche.
Genau.
Ja. Da war nie die Idee, mal in die Richtung zu gehen?
Das macht mein Bruder schon.
Ach so, gut, sehr schön.
Ja,
sehr
genau. Gut. Aber ich habe eine Affinität dahin und also wir sprachen über die Bandbreite. Die Bandbreite war halt pure mathematische Ratio und pure Jazz- und Soul-Emotion. Also von daher, so an unserem Esstisch wurde viel verhandelt, ja.
Sie sind auch der erste Künstler, der sowohl Künstler ist erfolgreich, aber auch gleich von Excel-Listen hier angefangen hat im Talk. Deswegen spürt mein Papa und Mama sofort hier. Sie haben mal gesagt, Ihr Sehnsuchtsort war England. Was hat Ihnen das bedeutet?
Naja, die direkten Verwandten waren dann auch nach Europa migriert, aber halt nach England. Und die haben wir halt dann so mehrmals im Jahr immer besucht. Und Sie müssen sich das vorstellen, da in der niederrheinischen Ödnis, so knapp vorm Internet, sage ich jetzt mal. Ja. Und die Schätze waren halt eine riesige, riesige VHS-Bibliothek, also Videothek mit englischsprachigen Filmen. Ja, und die wurden katalogisiert und neu geordnet und dann immer geguckt. Und das ging halt von unseren Kindersachen bis halt zu den ab 18 erwachsenen Sachen, vor allem so Kampfsportfilmen mit Jean-Claude Van Damme, die mein Vater gerne geschaut hat. So, genau. Und das war wie so ein symbolischer, imaginärer Sehnsuchtsort, ne? So, und dann aber natürlich auch immer wieder die Erfahrung, wenn wir dann nach England gingen, dass wir dort die Deutschen waren. So, ne? Ja.
Heute mein Gast bei 1:1 der Talk auf Bayern 2, Julian Warner, unter anderem muss man bei Ihnen sagen, Leiter des Brecht-Festivals. Bald geht's los, wann?
21.02. bis 2.03.
In Augsburg, in natürlich. Augsburg. Wo soll es sonst stattfinden? Wir haben gerade über Ihren Sehnsuchtsort als Jugendlicher gesprochen, England. Sie sind dann aber nach München gegangen, praktisch in die andere Richtung. Das war Ihnen bewusst, davon gehe ich aus. Weil Sie, also und da bin ich wirklich neidisch, Sie haben bei Marienhof gearbeitet.
Ja.
Marienhof, für alle, die es vielleicht nicht mehr wissen, vergessen haben oder nie wussten, ist eine Soap gewesen, irrsinnig erfolgreich in der ARD. Und Sie waren da als Trainee. Was durften Sie machen?
Ja, ich war also erst Praktikant in der Dramaturgieabteilung und dann Trainee. Das war so wie so eine interne Ausbildung, sollte das sozusagen sein. Und also in der Dramaturgie muss man sich vorstellen, da wurden die Geschichten erdacht, also erstmal die großen Bögen und dann wurde das immer in immer kleinere Einheiten oder immer mehr konkretisiert, also bis zu so Outlines, also so Beschreibungen, was in einer Folge oder einer Woche passiert und dann bis zum Dialogbuch, also das, was dann tatsächlich die Schauspieler oder Schauspielerin in der Hand halten. Und mein Job da war es, Recherchen zu machen. Also wie gesagt, es war auch so knapp vom Internet. Nee, es gab schon das Internet, aber...
Wir sind in der Bibliothek und haben Bücher gewälzt für Marienhof.
Nee, es ging vor allem immer um, irgendwer kriegt jetzt Diabetes oder kriegt irgendwas. Meistens ging es um Krankheiten oder auch mal eine Vergewaltigung. Und dann mussten so für die Autoren, die die Geschichten dann wirklich so schreiben, mussten halt so, ja, so Recherchemappen erstellt werden. Und das war so einer meiner Jobs. Aber meine Königsdisziplin, ja, waren die Recaps. Also sozusagen das, was am Anfang der Folge kommt, was bisher geschah.
Ah.
Heute mit Sicherheit von einer KI umgesetzt.
Und damals, auch das, was man immer überspringt.
Ja. Damals aber teuer bezahlt von einem Trainee, der dann immer geschaut hat, okay, was sind die Stränge und was könnte wichtig sein aus den vergangenen Folgen.
Ja. Aus welchem Grund haben Sie sich für den Marienhof entschieden? Also da muss ja, die Logik würde ich gerne
die hören. Die Logik, ja, also.
Es kann auch Zufall gewesen, das würde ich gelten lassen.
Zufall würden Sie gelten lassen. Naja, ich glaube, es geht da ein bisschen auch um das, was ich vorhin sagen wollte mit meiner Mutter und ob sie jetzt und der Frage, ob sie kulturaffin ist oder nicht. Denn für uns, als wir aufwuchsen, gab es die Theater eigentlich nicht oder so ein Theaterfestival, ja, sondern irgendwie, ich weiß noch, mein Vater, der hat immer Quarks und Co. geschaut und hat immer gesagt so, Julian, das könntest du doch machen, wie Ranga Yogeshwar, ja, ist ja auch ein Inder, ja, so, ne, und das ist also sozusagen so eigentlich so kulturelles Leben eher über den Fernseher und über Kino oder Popmusik oder so. Und insofern war das dann auch so ein bisschen mein Horizont. Ich wollte Drehbuchschreiber werden.
Also das wollten Sie schon mal?
Das wollte ich werden. Und dann war die Frage, wo könnte man das tatsächlich einfach lernen von der Pike auf? Und also ne, wer hat schon eine stehende Dramaturgie, wo man so reinkam? Und dann über zwei Ecken habe ich da dann halt angefangen. Ja, und wusste dann aber auch nach einem Jahr, dass ich da nicht bleiben möchte.
Das war dann auch das Ende. Aber ich verstehe Sie total. Marienhof war auch mein Horizont lang. Es war und danach verbotene Liebe. Sie wissen, großer Streit. Was ist besser gewesen oder nicht? Sie haben sich dann nach einem Jahr entschieden zu studieren. Da sind Sie dann aber in München geblieben, ne?
Da bin ich in München geblieben, genau. Und habe dann, wie viele Leute, berühmterweise ja Veronika Ferres, die zum Film wollte und in München Theaterwissenschaft studiert hat.
Das war Ihr Vorbild damals?
Das war natürlich mein Vorbild.
Das glaube ich Ihnen auf keinen Fall, aber es wäre auch toll.
Also, es wäre auch toll.
Es wäre super. Ich glaube, allein all das ist das nicht möglich, aber Sie haben dann einfach gesagt, Theaterwissenschaft, Ethnologie und amerikanische Geschichte.
Literaturgeschichte, genau, ja.
ja, Literaturgeschichte, man kann sich Wörter sparen, dann machen sie nicht mehr so viel Sinn, merke ich. Das haben Sie dann studiert, nicht nur wegen Veronika Ferris, oder?
Ein bisschen, aber nee, ich habe es studiert, weil ich so dachte, ich möchte irgendwie, ich habe mich dann parallel die ganze Zeit bei der HFF, bei der Filmhochschule beworben, ja, und bin nie genommen worden und...
Das haben Sie jetzt davon, ne?
Das habe ich davon. Ja.
Sondern die von der Filmhochschule.
Nee, das haben die vom Theater davon.
Das ist heute noch ein großer Konkurrenzkampf. Und nebenberuflich haben Sie dann als Barkeeper und Türsteher gearbeitet. Das haben Sie vorhin schon erzählt, ne? In der Favoritbar hier in München.
Ganz großer. Ja.
Was war Ihr bester Drink, den Sie machen konnten?
Ach nee, das ist ja, also der Clou an der Favoritbar ist ja, dass es ja keine Cocktails gibt.
Ach so.
Ja,
dann ist Barkeeper ja aber auch wirklich laut.
Ja.
Also,
ja, das ist ein sehr, also da geht es ja um so eine Idee von Amateurtum, dass man das so uneigentlich tut, ja, dass man eigentlich ist man an der Kunstakademie, aber man schenkt auch hier ein Bier aus. Ja. Eigentlich, ja, möchte man über französische Theorie sprechen, aber man ist auch der Türsteher.
Und eigentlich wäre man gern am Theater.
Nee, also ich wollte...
Das noch nicht?
Nee, also ich kann mit Fug und Recht behaupten und ich glaube, das würden alle Freunde von mir sagen, dass ich nie zum Theater wollte.
Das lässt mich erstummen, denn da sind Sie ja nun jetzt. Aber da kommen wir noch dazu. Gehen wir Ihren Weg Schritt für Schritt weiter. Ich merke schon, es bleibt kompliziert. Sie haben nämlich erstmal wahrscheinlich vorgehabt, an der Uni zu bleiben, ne? Denn Sie haben Forschungsprojekte angefangen.
Genau, ich habe dann nach dem Magister hier in München, bin ich dann nach Göttingen gegangen, an die Universität und habe das Fach gewechselt. Das kam daher, dass ich mich für die gerade im Gange gehende Öffnung von Theatern hin zu einer vielfältigen postmigrantischen Gesellschaft.
Wann war das ungefähr, dass wir es einordnen können?
Ja, das ist so 2012 gewesen. Ja. Mhm. So, und da gab es so diese sogenannten Blackfacing-Skandale, Dieter Hallervorden, der sich schwarz anmalt und dann nicht versteht, warum Leute das rassistisch finden. Also das war so die ganze Zeit und das hat mich sehr interessiert. Und das hat aber die Leute an der Theaterwissenschaft hier nicht interessiert damals. Aber die in Göttingen an der Kulturanthropologie, die hat das sehr interessiert, aber die haben dann gesagt, naja, du bist jetzt noch so ein Theaterwissenschaftler, was auch immer das heißen mag. Ja. Aber wenn du es bei uns machen willst, dann musst du halt so Kulturanthropologe werden, also so eine Art Soziologe. Ne? Du musst dann lernen, irgendwie empirisch zu forschen, also so hinzugehen, Interviews zu führen, Feldtagebücher zu führen und so. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir das zutraue. Und dann habe ich ja gesagt, ohne zu wissen, was es ist. Und habe dann dort unterrichtet, aber habe vor allem hier an den Münchner Kammerspielen, damals noch unter Matthias Lilienthal und am Frankfurter Musanturm dann geforscht zu eben diesen Prozessen. Also wie will sich ein Theater öffnen zu einer diversen Gesellschaft? Also ne, hier in München irgendwie, was weiß ich, knapp 40% Menschen mit Migrationshintergrund. Was bedeutet das fürs Ensemble, für die Stücke etc.? Und hatte dann das Glück, ja, mit unglaublich tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann bin ich wie ein Ethnologe, der auf eine ferne Insel fährt und dort dann die Tochter des Häuptlings heiratet, bin ich dann auch verloren gegangen im Feld und habe dann die Seiten gewechselt, ne? Und bin dann Tänzer, Performer geworden und
immer noch
Kurator.
Bei der Tochter des Häuptlings. Sie haben mich da nicht mitgenommen, muss ich sagen, bei dem Bild. Das heißt, Sie haben dann gar nicht zu Ende geforscht, sondern Sie sind in München geblieben, wieder zurückgekommen praktisch als Forschender, haben die Forschung ohne Sie zurück nach Göttingen geschickt und gesagt, das war es mit dem Studium.
Nee, es war ja kein Studium. Das war ja das Absurde, dass ich ja sofort wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden bin. Ich habe dann sofort unterrichtet. Das ist bis heute Teil meiner Identität geworden. Also, ne, bei meine Festivals, da lade ich dann auch immer Kulturanthropologen ein. Und wir haben dann, und weil ich immer noch, wenn ich losmache mit einem Festival, dann konstruiere ich das immer noch wie ein Kulturanthropologe, also wie so ein Feld. Ich schaue mir an, so, was verstehen die Leute hier denn so unter Kunst? Was macht sie denn da am Mikrofon? Ja, so, wo kommen die denn her? Was sind so deren Gedanken, wo kommt das Geld her? Was ist eigentlich der Handel, der symbolische oder ökonomische Handel, der da vonstatten geht? Und das ist bis heute mein Blick aufs Theater und auf Theaterinstitutionen, dass ich halt sage so, hey, in jeder mittelgroßen bis großen deutschen Stadt gibt's eine riesige Institution, ja, mit Werkstätten etc., die von Haus aus den Auftrag hat, die Stadtgesellschaft zu repräsentieren, ihre Konflikte zu verhandeln. Heutzutage bedeutet das aber, dass man sich halt auch anderen Theaterbegriffen, einen breiteren Kulturbegriff sozusagen braucht. Und da komme ich dann mit meiner Sichtweise.
Da bin ich gespannt, ob Sie auf offene Ohren getroffen sind, Herr Warner. Jetzt hören wir Musik von Ihnen. Wir haben es vorhin schon gesagt. Oh Gott, hören Sie sich nicht gern?
Nee, aber ich muss mich ja gerade nicht selber hören.
Nee, Sie können die Ohren zuhalten. Das ist absolut in Ordnung. Sieht niemand, wundert mich zwar, aber sieht niemand. Wir hören von Fela Kuti All My Friends.
Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Nina Faiver-Sonnenberg trifft
Julian Warner. Schland is the place for me.
Schland is the place for me, das ist der Titel Ihres ersten Albums, das Sie rausgebracht haben. Das ist fast nur instrumental. Als ich es mir durchgehört habe, mit mehr Text geht es dann zu beim zweiten, Professional People. Warum haben Sie sich denn mehr an den Text gewagt?
Nee, ich kam aus so einer Beschäftigung mit Text. Ich habe die so nicht textlich war. Also vorher hatte ich so eine Experimentalband 1115, auch schon bei Alien Transistor, dem Label von den No-Twist-Leuten. Und da habe ich gänzlich auf Text verzichtet, weil ich ein Unbehagen gegenüber Texten habe. Und ich habe mich dann tatsächlich im Laufe meiner Solo-Karriere jetzt von Fela Kuti immer mehr rangewanzt eigentlich an das Texten. Ja, aber das kommt auch aus meiner Praxis heraus. Also so nahezu alle Lieder sind so Sachen, die ich mir selber im Kauderwelsch vorsumme, irgendwie beim Spazieren in der Bahn oder und dann formt sich aus den Lauten, formt sich dann ein Text heraus.
Jetzt haben Sie da diese beiden Alben gemacht als ja nicht gelernter Musiker. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie von der Forschung aus Göttingen nach München gekommen sind, wollten da eigentlich forschen und dann haben Sie gesagt, so ganz nebenbei noch, und dann wurde ich Performer und Tänzer. Natürlich. Wie passiert sowas? Da gehört ja zum einen erstmal eine Menge Mut dazu oder eine Überwindung, vielleicht auch sowas zu tun, was man ja vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Und irgendjemand muss Ihnen das doch erlauben oder Sie gefragt haben oder sagen, komm mal, mach mal mit, ich finde es gut, was du machst.
Ja, ich habe das Glück, immer wieder auf Menschen zu stoßen, die einfach Lust hatten, mit mir zusammenzuarbeiten und die meine Fähigkeiten oder das Wissen, was ich mitbringe, dann auch als Ressource schätzen konnten. Und ich werde es nie vergessen, ich habe dann Dramaturgie gemacht bei einem großen Stück, das auch dann zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden ist und auch den Preis des Internationalen Theaterinstituts gekriegt hat, also Mittelreich. Von Anta-Helena Recke. Und ich werde es nie vergessen, nach der Premiere kam dann Matthias Lilienthal auf mich zu und meinte so, na, du hast dich doch gefragt, ob du Dramaturg sein kannst. Jetzt hast du es gemacht, jetzt bist du es. So, und das ist immer mein Motto gewesen und immer, also auch beim Singen. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, in der ich aber immer der Unmusikalische war.
Ja. Haben Sie ein Instrument gelernt als junger
Klavier,
Mensch?
Klavier, 8 Jahre, aber ich weiß gar nicht, ob ich Noten lesen kann, ehrlich gesagt. Ja. Ja, und ich war immer der seine Gitarre nicht stimmen konnte oder der schief so daneben gesungen hat. Und meine Geschwister, die waren halt so, die konnten das alles. Ne? Die haben das so amtlich gelernt. Und ich habe aber mir dann, deswegen auch der Name Fela Kuti, also ne, so das, die Dinge auf meine Weise zu machen. Und das kommt halt aus dieser Erfahrung, kein Zuhause zu haben, außer das, was man sich selbst macht. Und bevor ich dann nach Göttingen gegangen bin, habe ich mir, weil ich so Angst hatte davor, jetzt Dozent zu werden, ne, in einem Fach, das ich ja erst noch selber lernen musste, dann habe ich mir selber diese Figuren drauf auf meine Unterarme tätowiert. Das sind so, ja, wie so Geister, gute Geister. Und mir war wichtig, dass ich das selber mache, dass ich mir das drauf tätowiere in so der ganzen Hässlichkeit auch auf eine Art und Weise, ne, weil ich das ja auch nicht professionell kann. Einfach, dass ich da drauf gucken kann und mich daran erinnern kann, dass es okay ist, dass ich keinem Ideal, ich muss nicht Fela Kuti sein, der große nigerianische Afrobeat-Musiker.
Genau, ja. Ihren Namen schreibt man wie Fela, den Fela
wie
machen.
Den Fela, genau, ja, sondern ich kann dieses Fehlerhafte, das ist, wer ich bin, ne? Und wie ich die Sachen mache. Und deswegen sind die Lieder manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch, manchmal instrumental. Ja, oder widersetzen sich vielleicht an so einer Songstruktur oder so. Und da hatte ich einfach das Glück, irgendwie mit vor allem Markus Acher von The No Twist, also jemanden zu treffen, der aus einer ganz anderen Richtung kommt. Also Markus beherrscht seine Instrumente einfach sehr, ja. Aber er schätzt das einfach total, wie ich mich da so ranwanze. Und das ist für mich dann so ein wahnsinniges Glück gewesen, dass dann sein Bruder Micha dazugekommen ist und andere aus dem Good Feeling Kosmos, Sascha, Theresa, jetzt Masel von Embryo, Sachiko Hara, klassisch ausgebildete Pianistin, ja, also die müssten, also so, die sind in anderen Kontexten unterwegs, aber die mögen das einfach, wie ich da einfach stehe mit meinem Herzen und da so singe, genau.
Jetzt muss ich einen ganz harten Cut machen vom Singen und Ihnen als Performer, weil Sie eben so vieles machen. Sie sind nicht nur von Musik inspiriert und von Texten und von Erlebnissen, sondern auch vom Boxen. Und anders kam ich da nicht rüber, glauben Sie mir. Ich habe mir überlegt, wie komme ich jetzt zum Boxen? Wie, und das setzen Sie natürlich auch als Kurator um, jetzt auch beim Brecht-Festival etc., aber wie kamen Sie denn zum Boxen?
So als Hemd, ja.
Genau, das wollte ich sagen. Ich dachte, jetzt kommt jemand rein, hier so richtig gut, dass Sie meinen Vorwurf gespürt haben. Ne? So immer sagen, Sie boxen doch nicht, ne?
Sie boxen doch nicht.
Nein, aber ein Interesse zum Boxen kann ich absolut verstehen, aber dass man dann gleich so drauf hängen bleibt, dass man es mit in seine Arbeit nimmt. Gibt es da ein Schlüsselerlebnis?
Ja, und es ist auch ein sehr ambivalentes Schlüsselerlebnis, denn meine Frau und ich, wir waren eingeladen zu einem Kampf, das ist auch schon Jahre her, also bestimmt 6 Jahre her oder so, Boxabteilung der 60er hier in München gegen ABA London. Und das war in Obergiesing in der Turnhalle, die ist da neben dem FC Bayern Trainingsgelände, also so eine unscheinbare Turnhalle. Und wir kommen da rein und das Ding ist pickepacke voll. Und das ist voll mit offensichtlich Geflüchteten, mit ganz vielen, ich sage das jetzt in der sozusagen in der abwertenden Form, aber ne, mit Kanaken und Schwarzen und Nazi-Hooligans und so Hipstern wie mir, wie mich, keine Ahnung, ja, und so Boxfreunden, ja. Und die alle sind da und feiern ihren Champion. Und zu der Zeit war das Rashad, ein afrikanischer Boxer, der auch bayerischer Meister, ich weiß gar nicht mehr in welcher Gewichtsklasse zu dem Zeitpunkt war, später dann Trainer geworden ist bei 1860 München. Und diese alle, die jubeln diesen Leuten zu. Ne? Und der Ali, der Cheftrainer von der Boxabteilung, der sagt immer, das ist meine bunte Truppe. Ne? Und da sind alle Leute, alle möglichen Leute, ne? Sind Leute, die gebürtig aus Deutschland sind, aber Leute, die auch aus Jugoslawien sind. Egal, ne? So. Und ich habe einfach gesehen, was das diesem Publikum, diesem unglaublich heterogenen Publikum, was das denen bedeutet hat, dass die da kämpfen, ja? Und da muss ich sagen, das ist Theater, ja? Da wird etwas dargeboten, was hochgradig wettbewerbsartig ist, aber auch ritualisiert. Da geht es ganz viel um die Respektsbekundung gegenüber dem Gegner. Ja. Da geht es darum, mit welcher Musik laufe ich ein, ja, so wie stelle ich mich da. Und für das Publikum war in dem Moment für mich offenbar, dass die sehen die Dinge, die sie bewegen, symbolisch eigentlich in diesem Kampf. Ne? Die Prekarität oder der Überlebenskampf. Und das finden sie natürlich auch irgendwie bei Brecht oder bei anderen Autoren, ja, wieder. Aber für mich war klar, die Theater, die sagen immer, oh, wir wollen uns öffnen, wir wollen irgendwie uns der diversen Stadtgesellschaft öffnen, ne? Und dann machen sie mal was irgendwie mit der jüdischen Gemeinde oder dann machen sie was eher so eine feministische Community anspricht oder dann machen sie mal griechische Wochen oder, ne, so, also, ja. Aber das da, was ich da beim Boxen gesehen habe, ja, das ist was anderes als diese Begriffe, die ich gerade genannt habe. Das ist was anderes als Diversity, ja, und Diversity Management oder Communities oder so. Das ist einfach Gesellschaft, ja, in ihrer ganzen Absurdität, Widersprüchlichkeit. Und ich hatte das Glück, damals für das Goethe-Institut und für die Münchner Kammerspiele zusammen mit Julia Große ein Festival zu machen in Gedenken an Oqvi Enwesor, dem Leiter des Haus der Kunst, der da kürzlich verstorben war. Und ich wusste, dass er ganz am Anfang mal auch Boxen im Haus der Kunst hatte. Ja, so. Und Enwesor stand für die Öffnung der bildenden Kunst für die Welt, dass alle Geschichten gehört werden sollen, ja, und alle Kunstarten. Und ich habe das übertragen aufs Theater. Und was wir gemacht haben, ist, ich bin dann zu Ali und hab ihn gefragt, so, hey, ich hätte gern, dass ihr für mich einen Boxkampf macht im großen Saal von den Münchner Kammerspielen. Und ich habe ihm dann auch erklärt, für mich ist das eine Kritik an Theaterinstitutionen. Ja? Hat er natürlich nicht verstanden, war ihm auch scheißegal. Ja? So, sondern er meinte dann so, ja, aber wenn wir es machen, machen wir, kein Problem. Aber wenn wir es machen, dann bitte mit einem Gegner, den wir noch nicht hatten. Und dann habe ich gefragt, ja, was hättest du denn gern? Und dann hat er gesagt, hey, wir waren ein Jahr vorher in Ghana, in Accra, im Ghetto und haben dort mit einem Ghettoverein trainiert. Und das war so ein tolles Erlebnis und wir haben denen versprochen, eines Tages laden wir euch ein nach Deutschland. Und dann bin ich zum Goethe-Institut und zu den Münchner Kammerspielen und habe gesagt, so, ich will, dass wir das möglich machen, ja. Und dann haben die alles in Bewegung gesetzt. Die hatten teilweise ja gar keine Pässe, geschweige denn, dass die durch so ein Visa-Verfahren durchgehen könnten. Und dann haben wir es alles begleitet und dann sind die gekommen. Und dann haben die einen großartigen internationalen Sportkampf dann in den Münchner Kammerspielen veranstaltet. Und ich werde das nie vergessen, also wie dann die Techniker von den Münchner Kammerspielen. Die standen alle oben, sozusagen da, wo die Technik ist, ne? Und mit ihren Handys und haben das gefilmt. Die konnten das nicht fassen, so dass der Laden brummte. Ja, das war unglaublich einfach. Und das Geilste eigentlich daran war, bis heute kommen Leute auf mich zu und meinen so, ja, Julian, dein Vermächtnis an Münchner Kammerspielen ist, dass die deutsche Nationalhymne mal lief. Denn das war für die bunte Truppe natürlich total wichtig, ja, dass die für Deutschland kämpfen.
Bei Nina Pfeiffer-Sonnenberg auf Bayern 2.
Julian Warner. Theater oder Musik?
Ist es überhaupt eine Entscheidung für Sie, Theater oder Musik?
Ja, ich kann es vielleicht ganz platt sagen. Musik ist mein Herz und Theater mein Beruf.
Das ist aber gemein fürs Theater.
Ja, aber Theater ist so ein arbeitsteiliger Beruf. Also jeder, der mal Theaterregie gemacht hat oder der Theaterfestivals kuratiert, das ist Projektmanagement. Und seien wir ehrlich, wer das kann, der kann auch für Danone irgendwie arbeiten oder so.
Wir wollen natürlich überhaupt kein Produkt platzieren. Das würde uns nie, weil wir haben nichts mit dieser Firma zu tun. Wir wollen das nicht wissen. Aber wir kennen jetzt Ihren Plan B, nachdem ich natürlich auch noch gefragt hätte, was Sie vorhaben.
Nee, da habe ich einen anderen.
Ja, bitte?
Nee, ich mache seit 7 Jahren eine Ausbildung zum Gruppenanalytiker. Das ist eine Form von Psychoanalyse für Gruppen, Organisationsberatung, Arbeiten mit Leuten, die in Kollektiven unterwegs sind. Und das mache ich aufgrund der Erfahrung, die ich am Theater gelernt habe, aufgrund auch dieser Arbeitsteilung und der Konflikte, die dort entstehen. Und weil ich natürlich als freier Künstler auch an meine Rente denken muss und ich habe mir überlegt, was kann ich machen, wenn ich im Rollstuhl sitze.
Sie haben jetzt wirklich freier Künstler und Rente in einem Satz gesagt. Ne? Ich überlege, wie cool ich das finde, aber ab irgendeinem Alter findet man es sehr cool. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt möchte ich nur kurz über Ihre Arbeit reden, eben fürs Brecht-Festival, für die vielen anderen Festivals. Sie kriegen natürlich, muss man offen sein, nicht immer nur gute Kritiken. Sie sagen, wir wollen hier Brecht ohne Brecht machen, sondern die Methode feiern. Da war aber was los, sage ich Ihnen. Also da habe ich die Zeitung gelesen und dachte, oh, der Julian Warner, kann der überhaupt noch in Augsburg einreisen? Nicht? Aber haben Sie auch Spaß an dem Diskurs? Ich meine, Sie wissen ja, dass Sie auch in einer gewissen Weise provozieren, indem Sie etwas neu und anders machen.
Teils, teils. Also ich sag mal so, der Beruf ist härter geworden und auch toxischer. Und ich habe schon auch daran zu knabbern. Ja, weil es ganz oft ist die Kritik dann nicht am Programm oder so, sondern dann an einer Person oder an meiner Person. Ja, so. Und genau, das muss ich dann schon auch verräumen. Aber es macht mir Spaß. Und das, was ich so toll am Festival kuratieren finde, ist, ich gehe raus in die Stadt, ich spreche mit ganz, ganz vielen Leuten und dann versuche ich, etwas zu erfinden, eine Plattform zu erfinden, in denen die dann wieder auftauchen können. Ne? Und das kann sein, hey, ich hab ein Stück eingeladen, das genau das aufgreift, über das wir jetzt gestern gesprochen haben. Ja? Aber es kann auch sein so, hey, ihr habt doch so einen Kulturverein und wäre das nicht toll, wenn ihr auch Teil des Brecht-Festivals sein könntet? Und ganz ehrlich, ich verstehe die Aufregung nicht. Also ich finde, es wird immer so getan, als würde die Öffnung von so Festivals oder Theaterinstitutionen Leuten etwas wegnehmen. Und da muss ich echt sagen, so hey, es ist noch ganz viel da von dem, was ihr geil findet. Und ich mache hier eine ganz kleine Tür auf für 10 Tage. Ja? Für 10 Tage ist mal Lechhausen, Augsburg-Lechhausen, ein Vorort von Augsburg dran. Ja? Und da können die Leute dann in den Oberbayerischen Trachtenverein kommen und dort Veranstaltungen vom Brecht-Festival sehen. Ja? Also ich finde, man darf auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja? Und ich finde, man merkt, der Ton wird rauer, man merkt auch einen Rechtsruck, die Sachen werden konservativer. Auf der anderen Seite aber auch, sind viele vermeintlich progressiven Sachen, wie diese Identitäten, über die wir vorhin gesprochen haben, haben auch einen autoritären Charakter oder können einen autoritären Charakter erfinden. Ich bring's mal runter auf so eine ganz eindrückliche Szene für mich. Ja. Als ich anfing mit dem Brecht-Festival, haben wir so Runden gemacht, in denen Leute aus dem Viertel einfach zusammenkamen. Und mein Traum war, dass die vielleicht dann im Laufe der 3 Jahre zusammen dann eine Bank gründen oder was auch immer. Ne? Ja? Und wir das dann möglich machen können. Und ganz viel, was da in diesen Runden aber passierte, war, dass Leute, die eigentlich aus derselben Stadt, manchmal aus demselben Viertel kamen, gar nicht erst miteinander in Kommunikation treten konnten. Ne? Die einen wollten erstmal darüber sprechen, wie wir miteinander sprechen, welche Worte verboten sind oder wie sie angesprochen werden möchten, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden möchten. Und die anderen wollten nur über das funky Aussehen der wiederum anderen sprechen. Und das ist für mich so eine Urszene, dass ich so gedacht habe, so hey, ihr kommt aus derselben Stadt, aus demselben Viertel, ja, so wir alle zusammen in dieser Bandbreite, egal ob du jetzt irgendwie irgendeinem Trachtenverein angehörst oder ob du den CSD mitorganisierst, wir alle zusammen machen dieses Festival, ja. Und da zu sehen, wie vergiftet dann so ein Raum werden kann. Ja? Das hat mich bestärkt einerseits darin in meinem Ansatz, ja, dass es mehr solcher Ansätze braucht, dass wir das stärken müssen, dass wir die Räume öffnen müssen und wir brauchen Kulturpolitiker und Festivalleiterinnen und Theaterleiter, die etwas aushalten, die auch einen Raum halten und die sich vor ihre Mannschaft stellen und sagen, nee, ich möchte, dass die Person bis zu der Person, dass die alle hier teilnehmen können. So. Und das wird immer weniger gutiert.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass Kunst machen oder zu kuratieren sowohl sofort politisch ist und auf die Gesellschaft wirkt. Wie sei dahingestellt, muss ja nicht immer gut wirken, kann ja auch schlecht wirken.
Ja, ja, das würde ich so unterschreiben. Und gar nicht im Sinne von, dass da jetzt jemand steht und mir jetzt sagt, was da jetzt Schlimmes passiert ist oder, ne, oder was sich ändern muss, sondern in der Art und Weise, wie wir es machen.
Ja. Ja. Würden Sie sich als Aktivisten bezeichnen?
Nein, niemals. Ich hasse dieses Wort.
So können wir nicht enden, Herr Warner. Ich habe es auch nie gesagt. Ich habe gesagt, würden Sie. Bleiben wir beim Konjunktiv oder vielleicht noch bei der Zukunft. Jetzt haben Sie so viele Projekte, über die wir sprechen durften. Was wird das nächste sein?
Ja, als nächstes ist erstmal das Brecht-Festival dran, 21.02. bis 2.03. in Augsburg und mit dem großen Höhepunkt der 48-stündige Tanzmarathon, bei dem die ganze Stadt auf den Beinen sein wird und man den Hauptpreis 5.000 Euro gewinnen kann. Also machen Sie mit.
Ich bin dabei, danke. Sie sehen mich hier sitzen und raten mir das. Da denke ich mal, mache ich mit auf jeden Fall als Tanzmarathon-Teilnehmende. Und danach, aber gibt es wieder Musik? Gibt es ein neues Album?
Ja, ich werde dieses Jahr ein neues Fela Kuti-Album aufnehmen. Und ich habe einfach gemerkt, in der ganzen Zeit, in der ich das Brecht-Festival geleitet habe, habe ich keine Musik mehr gemacht.
Da das waren 3 Jahre oder 4, ja, wahrscheinlich mit Vorbereitungen allen.
Ja,
ne?
So 3,5, ja, genau. Und ja, darauf freue ich mich sehr.
Dann werden wir Sie dann auf den Bühnen hier bewundern dürfen, das hoffe ich. Danke, dass Sie da waren. Wir freuen uns aufs Album. Machen Sie es gut in Giesing oder wo auch immer. Und das Gespräch, liebe Hörenden, das gibt's zum Nachhören in der ARD Audiothek. Literatur, Drama, Komödie, Doku, Hörspiel, Science Fiction, Mystery und Fantasy. Jede Zeit ist hier auch Hörspielzeit in unserem Hörspielpool. Überall da, wo es Podcasts gibt.